Lukas 11, Abvers 37, hört Gottes heiliges Wort. Als Jesus aber redete, bat ihn ein Pharisäer, dass er bei ihm zu Mittag essen möchte. Er ging aber hinein und legte sich zu Tisch. Als aber der Pharisäer es sah, wunderte er sich, dass er sich nicht erst vor dem Essen gewaschen hatte. Der Herr aber sprach zu ihm: Nun, ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere des Bechers und der Schale, euer Inneres aber ist voller Raub und Bosheit, Toren. Hat nicht der, welcher das Äußere gemacht hat, auch das Innere gemacht? Gebt jedoch als Almosen, was darin ist, und siehe, alles ist euch rein. Aber wehe euch Pharisäern, denn ihr verzehntet die Minze und die Raute und alles Kraut und übergeht das Gericht und die Liebe Gottes. Diese Dinge hättet ihr tun und jene nicht lassen sollen. Wehe euch Pharisäern, denn ihr liebt den ersten Sitz in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten. Wehe euch, denn ihr seid wie die Grüfte, die verborgen sind, und die Menschen, die darüber hingehen, wissen es nicht. Aber einer der Gesetzesgelehrten antwortete und spricht zu ihm: Lehrer, indem du dies sagst, schmähst du auch uns. Er aber sprach: Auch euch Gesetzesgelehrten, wehe, denn ihr belastet die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten und selbst rührt ihr die Lasten nicht mit einem eurer Finger an. Wehe euch, denn ihr baut die Grabmäler der Propheten, eure Väter aber haben sie getötet. So seid ihr Zeugen und stimmt den Werken eurer Väter bei, denn sie haben sie getötet, ihr aber baut ihre Grabmäler. Darum hat auch die Weisheit Gottes gesagt: Ich werde Propheten und Apostel zu ihnen senden, und einige von ihnen werden sie töten und verfolgen, damit das Blut aller Propheten, das von Grundlegung der Welt an vergossen worden ist, von diesem Geschlecht gefordert werde. Von dem Blut Abels an bis zu dem Blut des Sicharia, der zwischen dem Altar und dem Haus umkam. Ja, sage ich euch, es wird von diesem Geschlecht gefordert werden. Wehe euch Gesetzesgelehrten, denn ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen, und die hineingehen wollten, habt ihr gehindert. Als er von dort hinausgegangen war, fingen die Schriftgelehrten und die Pharisäer an, hart auf ihn einzudringen und ihn über vieles auszufragen. Und sie lauerten auf ihn, etwas aus seinem Mund zu erjagen. Amen. Gott, unser Vater, wie wir eben schon gesungen haben, beten wir nun, dass du sprechen mögest und dass du viel besser predigst, als ich es in der Lage bin zu tun, durch deinen Heiligen Geist zu unseren Herzen. Rede du und sei nicht stumm und lass uns hören. Durch Jesus. Amen. Nehmt gerne wieder Platz. Vergangene Woche, wie ihr euch sicherlich erinnert, erlebten wir hier einen nächtlichen Sturm in und vermutlich auch um Wiesbaden. Und nach diesen Sommerstürmen, wenn man am nächsten Tag dann durch den Wald oder durch den Park läuft, scheint es manchmal fast, als sei der Herbst schon da, wenn man das ganze heruntergefallene Laub sieht. Und wir sind im Moment in einer spannenden Phase aus unterschiedlichen Gründen als Familie, aber unter anderem, weil unser ältester Sohn seit neuestem im Waldkindergarten unterwegs ist und dort fiel diese Woche, während der Zeit, als sie dort waren tatsächlich, ein massiver Baum mitten auf den Waldweg. Nichts passiert. Sie waren nicht direkt vor Ort. Aber das Faszinierende, wenn man so einen Baumsturz mitverfolgt und danach sich das Ganze anschaut, ist, wie dieses lange und komplexe Wurzelsystem, in dem der Baum integriert ist, auf einmal offengelegt wird. Und es wird einem offenbar, was zu einem Baum so alles dazugehört. Wir, wenn wir durch den Wald laufen und die ganzen Bäume uns anschauen, sehen ja immer nur das, was an der Oberfläche ist. Aber wenn wir in die Erde hineinschauen können oder könnten vielmehr, sehen wir viel, viel mehr. Und natürlich entscheidet sich die Gesundheit all dieser Bäume, wie ihr sicherlich wisst, an dem, was unter der Erde liegt, dort, wo die Wurzeln sind. Da entscheidet sich die Gesundheit und die Beständigkeit dieser wunderbaren und prächtigen Schöpfungen im Wald. Warum beginne ich mit diesem Beispiel? Ich habe diese Predigt die Radikalität Jesu genannt. Die Radikalität Jesu. Denn Jesus legt im vorliegenden Abschnitt geistliche Wurzeln offen. Und vielleicht wisst ihr, wo wir unser Wort radikal herkriegen aus dem Lateinischen, hat mit Wurzel zu tun. Was radikal ist, beginnt an der Wurzel. Und Jesus beginnt an der Wurzel in diesem Text. Er nimmt die Wurzeln unserer Gottesbeziehung in seine Hand und gräbt tief. Und die Frage, die er aufwirft, ist, worin wurzelt mein Leben mit Gott? Worin wurzelt meine Gottesbeziehung? Also das, was nach außen hin sichtbar ist, ist das eine. Aber worin wurzelt das, was nach außen sichtbar ist, wirklich? Und Jesus thematisiert dieses ganze Problem innerhalb einer konkreten Situation, wie wir das gesehen haben in Vers 37. Und zwar am Mittagstisch mal wieder eines frommen Pharisäers. Und in diesem Kontext deckt er tiefe Sünden auf, die sich allerdings verbergen hinter einem sehr, sehr religiösen Leben, einem sehr fromm scheinenden Leben. Und es ist wichtig, dass wir festhalten, vor allen Dingen für mich, der ich diese Botschaft predigen muss und der ich sie vorbereiten musste und der ich sie mir selber anhören muss, dass wir uns bewusst werden, dass sich diese anklagenden Worte Jesu zuallererst primär gegen die Leiter von Gottes Volk richten. Gegen die Leiter von Gottes Volk. Gott betont über die ganze Bibel hinweg, im Alten Testament ist es überall zu sehen und im Neuen auch. Gott betont überall, dass die Leiter von Gottes Volk, die die Verantwortung bekommen haben, einem strengeren Gericht ausgesetzt sind. Und das ergibt Sinn, wenn wir uns einfach mal fragen, wenn wir Verantwortung haben in unserem Leben, vor allem wo Menschen involviert sind, da müssen wir einem strikteren Maßstab entsprechen. Sobald du Verantwortung trägst, musst du einem strengeren Maßstab entsprechen. Und es ist nicht dasselbe wie das, was wir sehen, wenn wir manchmal an einer Baustelle vorbeilaufen und dort dieses Schild sehen, Eltern haften für ihre Kinder. Das sicherlich schon mal gesehen und als, wenn man Kinder hat, achtet man vermutlich mehr darauf, denn es hat Relevanz. Und warum steht es da? Ja, wenn Kinder was anrichten, dann haften eben ganz ihre Eltern. Theoretisch wären ja eigentlich die Kinder schuld, aber in dem Fall haften die Eltern. Aber so funktioniert es nicht mit dem Prinzip, das ich gerade angesprochen habe. Am Ende stehst du natürlich in deinem Leben allein vor Gott. Und wenn du vor Gott stehst, kannst du nicht sagen, ich hatte den falschen Pastor. Ich hoffe nicht. Das muss ich mit Ernst sagen, dass du das einmal vor Gott so aufrichtig sagen kannst. Oder ich hatte halt einfach nicht den richtigen Ältesten. Sorry. So wird das Ganze nicht laufen. Aber dennoch, Gott gibt seinen Leitern der Gemeinde immense Verantwortung. Und vor allem in dem, was sie lehren. Und in dem, wie sie leben. In dem, was sie lehren und wie sie leben. Also es ist die Gemeindeleitung, die hier primär adressiert wird. Aber das ist nicht alles. Die erste Anwendung ist klar bezogen auf die Gemeindeleitung. Aber zweitens geht es hier eben auch um deine Gottesbeziehung. Und die Gemeindeleitung und deine Gottesbeziehung. Denn das Problem handelt ja nicht nur davon, dass die Leitung falsch leitet, sondern ganz fundamental geht es hier auch um eine falsche Art des Lebens vor Gott. Wir sehen, das, was aus der Leitung dann zum Volk getragen wird, ist fatal, aber es wurzelt in was noch viel Tieferem und das kann uns alle betreffen. Haltet also, während wir jetzt durch diese Punkte gehen, beides im Sinn. Erstens die Bedeutung für deine Gemeindeleitung, aber zweitens auch die Bedeutung für deine Gottesbeziehung. Der Text, habt ihr vielleicht gesehen, hat eine ziemlich klare Struktur. Der folgen wir und ich bröste das Ganze auf mit einer Problemdiagnose, mit 4 Symptomen dieses Problems und dann einer Lösung. Also eine Problemdiagnose, 4 Symptome und eine Lösung. Und ihr habt die Gliederung in euren Gottesdienstzetteln. Schaut nochmal auf Vers 37. Jesus ist also bei diesem Pharisäer und er speist mit ihm und das erinnert uns nochmal daran. Kapitel 7 haben wir es schon gesehen. Jesus gibt sich mit allen möglichen Menschen ab. Er hat mit religiösen Leuten zu tun, ebenso wie mit denen, die religiös ausgeschlossen sind. Er meidet nicht die Gemeinschaft mit Pharisäern, obwohl wir wissen, Pharisäer, wenn wir das lesen in den Evangelien, wissen wir, Konflikt ist vermutlich schon auf dem Weg. Aber Jesus gibt sich mit all diesen Menschen ab, auch mit den Überreligiösen. Und es erinnert uns daran, das Reich Gottes ist eine Botschaft für alle Menschen. Das wollen die Evangelien uns ganz klar lehren. Aber die Ermahnung, die Jesus ausspricht. Die Ermahnung und die Warnung gegen die Religiösen ist eine ganz besonders konkret. Und das sehen wir in dieser Diagnose. Ich werde sie gleich nennen, aber schaut auf Vers 38. Dort entzündet sich dieser Konflikt. Der Pharisäer wundert sich, er hat diesen Gast und er sieht, er beobachtet den Gast mit seinem Verhalten und er sieht, was macht Jesus nicht? Er wäscht sich nicht. Also er entspricht nicht der Reinheitsvorstellung des Pharisäers. Und diese Reinheitssitten gingen natürlich auf das Alte Testament zurück. Wir verfolgen das nach im dritten Buch Mose. Aber sie waren letztlich überlieferte Normen, also menschengemachte, hinzugekommene Normen, die versuchten, so gut wie möglich das alttestamentliche Gesetz zu umrahmen, um es zu intensivieren und es auch nur ja nicht dem nahe zu kommen, dass man es bricht. Und wir müssen uns vor Augen führen, diese Reinheitsvorschriften waren nicht unbedingt falsch. Das Problem war nicht die Gewohnheit dieser religiösen Führer, dass sie sich kultisch mit großer Vorsicht reinhalten wollen. Das Problem war, welche Rolle diese Gewohnheiten bekamen. Nicht die Gewohnheit an sich, sondern welche Rolle hatten diese Gewohnheiten. Und das führt uns zu unserer Diagnose in Versen 39 bis 41. Und ich fasse diese Diagnose so zusammen. Jesus sagt, euer inneres Leben ist verdorben, während ihr euch mit frommem Schein zufrieden gebt. Euer inneres Leben ist verdorben. Und ihr gebt euch mit dem Schein nach außen hin zufrieden. Also passend zum Mittagstisch vielleicht hier, gebraucht Jesus das Bild einer Schale. Überleg dir mal, du bringst mir Essen. Kommt ziemlich bekannt mir vor in diesen Tagen. Du bringst mir Essen in deiner Salatschüssel. Vielen Dank übrigens an alle. Und ich sag dir, wenn ich es aufgegessen habe, mache ich es sauber und gebe es dir dann wieder zurück. Das muss ich nicht mal sagen, das erwartet ihr. Okay? Und dann mache ich also die Außenseite dieser wunderbaren Salatschüssel glänzend sauber und gebe sie dir dann wieder und sage danke. Und du wirst sagen, danke, aber die Salatsoße ist noch da. Die hängt überall fest. Die Außenseite ist mir eigentlich ziemlich egal. Das ist herzlich wenig, was du da gemacht hast, denn am Ende geht es natürlich um das Innere. Okay, also ein sehr leichtes Bild. Und das ist das Problem der Pharisäer. Jesus veranschaulicht es dann mit einem konkreten Beispiel, nämlich mit dem Almosen oder wir würden vielleicht sagen Spende. Er nimmt das Beispiel der Spende, also ein religiöser Akt, ne? Also eine Handlung in Bezug auf Gott, die wichtig war für die Pharisäer. Er sagt, ihr gebt zwar von eurem Geld, das ist gut, nicht schlecht, äußere Handlung, die Gott fordert von euch. Ihr gebt zwar euer Geld, aber Jesus sagt, euer Inneres ist böse und raubgierig. Das heißt, in eurem Inneren ist sozusagen das Gegenteil von dem zu finden, was ihr nach außen hin zeigt und tut. Und in unserem Leben, in deinem Leben, in meinem Leben, kann sich genau dasselbe Szenario abbilden. Nehmen wir mal das Beispiel Spende. Du gibst der Gemeinde, du gibst für die Dinge, die Gott ehren und gefallen, für Missionen, was auch immer. Aber während du gibst, wohnt in deinem Herzen Neid auf andere oder Besitzsucht, dass du immer mehr haben willst. Das wohnt in deinem Herzen, während du nach außen hin ganz anders scheinst. Oder vielleicht hast du materialistische Tagträumereien. Alles, was du so gerne eigentlich hättest, was andere haben und was du vielleicht dir in der Zukunft anschaffen willst. Und das bestimmt dein Denken, es bestimmt dein Inneres, dein Herz. Lass uns mal ein anderes und banaleres Beispiel nehmen. Du kommst vielleicht stets mit deinem besten Aussehen zum Gottesdienst. Aber dein Innenleben zeigt im selben Moment böse Begierden. Böse Begierden und eigentlich, wenn du wirklich mit der Botschaft von Gottes Wort, darum, worum es echt geht im Gottesdienst, wenn du damit konfrontiert wirst, reagierst du eigentlich mit relativer Gleichgültigkeit. Du siehst nach außen hin gut aus und andere erkennen es an und andere bilden sich vielleicht ein tolles und großes Urteil über dich. Aber darum, worum es wirklich geht, da ist es leer. Es sieht alles gut aus, aber es ist nicht gut. Warum ist es so? Das zeigt uns Jesus in Vers 40. Er macht eine erstaunliche Aussage und ich bin über diese Aussage diese Woche gestolpert. Er sagt, Gott hat dein Inneres geschaffen und dein Äußeres, wie wir bei der Schale sehen. Gott hat das Innere geschaffen, das, was eigentlich das hält, was wirklich wichtig ist, und das Äußere. Und er sagt, wir könnten vielleicht auch sagen, Gott hat deinen Leib geschaffen, deinen Körper, das, was du nach außen trägst, deine Handlungen sollen ihm Ehre bringen. Aber er hat auch deine Seele geschaffen. Sozusagen deine Hände und dein Herz. Das, was du tust mit deinen Händen, aber ebenso das, was in deinem Herzen vor sich geht, soll ihm gehören. Dein Wille und deine Taten. Und dann nennt Jesus dieses ganz wichtige Prinzip hier in Vers 41. Echte Reinheit vor Gott fließt immer in eine Richtung, nämlich von innen nach außen. Und deswegen sagt er, Gott hat das Innere geschaffen, wie auch das Äußere, damit beides ihm zur Ehre ist. Und er sagt, Reinheit, wirkliche Reinheit, die vor Gott rein ist. Mit Gott im Reinen zu stehen, bedeutet, mein Leben für Gott, mein Leben vor Gott und mit Gott fließt aus dem Inneren meines Lebens in die Äußerungen meines Lebens, in das, was sichtbar ist. Wie der Baum aus den Wurzeln heraus in den Himmel ragt. Ein entwurzelter oder kranker Baum, wissen wir, kann immer noch für eine Weile vielleicht gut aussehen oder vielleicht sich noch aufrecht erhalten. Aber es ist kein gesundes Leben da. Das heißt, für unsere Gottesbeziehung, wenn unsere Beziehung mit Gott, unser Glaubensleben nicht aus dem Inneren fließt, dann stehen wir in Gefahr. Dann stehen wir in Gefahr. Das ist die Diagnose. Wie aber äußert sich das? Und das ist der Haupttext hier, beziehungsweise der größte Teil, die Symptome. Wie äußert sich diese rein äußerliche Frömmigkeit? Wie äußert sich das? Hier sind die Symptome, die Jesus nennt. Wir finden hier 6 Wehe-Aussagen und 3 richten sich an die Pharisäer, also die religiöse Partei, und 3 an die Schriftgelehrten, die im Gesetz gelehrt oder geforscht haben und es gelehrt haben. Und ich fasse das Ganze unter 4 Symptomen zusammen. Ich habe diese 6 Wehe-Aussagen entschieden zusammenzufassen. Unter 4 Symptomen. Erstes Symptom, Kleinigkeiten werden aufgeblasen, während das Allergrößte übersehen wird. Das ist das erste Symptom einer nach außen gewandten, innerlich toten Frömmigkeit. Kleinigkeiten werden aufgeblasen, während das Allergrößte übersehen wird. Das finden wir in dieser ersten Wehe-Aussage hier. Was bedeutet Wehe? Sollten vielleicht dazu sagen, Wehe in der Bibel ist ein Warnruf, eine Gerichtsankündigung. Wir sagen es vielleicht manchmal immer noch, Wehe mir oder Wehe, vielleicht sagen es Kinder eher, Wehe. Eine Warnung, aber eben auch ein Ruf zur Umkehr. Wenn Gott Warnungen ausspricht, dann verbirgt sich dahinter auch meistens ein Ruf zur Umkehr. Es gibt die Möglichkeit umzukehren. Jesus sagt zu den Pharisäern in Vers 42, ihr verzehntet, also wir wissen, der Zehnte aus dem Alten Testament, 10% Gott geweiht, 10% deiner Einnahmen Gott geweiht. Und er sagt jetzt, ihr verzehntet alle möglichen Kräuter. Wir finden hier so verschiedene Kräuter beschrieben. Er sagt, ihr passt penibel auf, dass über all die kleinen Details eures Lebens und eurer Wirtschaft 10% Gott gegeben wird oder für den Tempel gegeben wird. Ihr seid also sehr penibel in euren Spendenvorschriften, also das, was sicherlich nach außen hin wirksam ist oder sichtbar. Aber was wirft er ihnen vor? Er sagt, ihr übergeht das Gericht und die Liebe Gottes. Und wenn wir diese 2 Dinge hören, haben wir gleich den Eindruck, ja, hier geht es um sehr gewichtige Dinge. Ihr macht alles richtig nach außen hin, aber ihr verpasst das Allerwichtigste. Und wir sollten hier dazu hinzufügen, dass Jesus nicht von völlig irrelevanten Nebensächlichkeiten redet. Also die Dinge, die Farbe des Teppichs in dem Saal, in dem wir Gottesdienst feiern, wir haben hier keinen Teppich, oder die Farbe eurer Sitzpolster, okay. Völlig irrelevante Nebensächlichkeiten in den allermeisten Fällen. Aber darum geht es ihm nicht, sondern es geht um untergeordnete Praxisfragen. Das ist ein Unterschied. Nicht völlig irrelevante Nebensächlichkeiten, sondern zweitrangige Praxisfragen. Die haben ihren Wert. Er sagt, dieses hättet ihr tun sollen, jenes nicht vernachlässigen sollen oder übergehen sollen. Also es geht ihm um untergeordnete Praxisfragen, deren Motive allerdings viel wichtiger sind. Bei untergeordneten Fragen geht es um die Motive. Die konkrete Umsetzung nicht so wichtig wie die Motive. Er sagt also, kümmere dich um das wirklich Große und all der Rest ergibt sich daraus. Wie wenden wir das auf uns an? Wehe könnte ich an uns richten. Wenn ein Leiter der Gemeinde, wenn irgendein Gemeindeleiter in Gottes Gemeinde oder wenn wir in unserem Glaubensleben Zweitrangiges mit großer Passion vielleicht beachten und umsetzen wollen und das Ziel auf dem Weg verlieren. Das ist ein schreckliches Szenario. Lass mich ein paar Beispiele nennen. Vielleicht manche eher greifbar und vielleicht veranschaulicht das ganz gut. Bibel lesen, morgens, mittags oder abends, ein paar Verse oder 7 Kapitel, eher zweitrangig. Aber sollst du leben aus Gottes Wort? Absolut entscheidend. Oder ein zweites Beispiel, vielleicht nochmal die Sonntagsklamotten. Gottesdienstbesuch mit richtig schönen Sonntagsklamotten oder eher leger? Sehr zweitrangig, vor allem bei uns, würde ich sagen. Ihr seht alle gut aus. Aber eher zweitrangig. Aber deine Herzenseinstellung, wenn du in der Anbetung vor Gott trittst, absolut entscheidend. Ein drittes, etwas kontroverseres, und ich mache gleich eine Qualifikation dazu, Taufe mit Untertauchen, Besprengen oder Übergießen. Ich habe Argumente, die sagen, eher zweitrangig. Aber Empfang der Bedeutung der Taufe mit Glauben an Christus, absolut erstrangig. Sehen wir alle ein. Und ich will hier nicht sagen, dass Brüder und Schwestern, die einen besonderen Taufmodus besonders betonen, unbedingt gesetzlich sind. Darum geht es gar nicht. Ich will nur aufzeichnen, was der Unterschied ist. Lasst uns mal mehr alltägliche Dinge betrachten. Leben in einem Haus, einer Wohnung, ziemlich bescheiden oder richtig schön und eher teuer. Es gibt keine wirklich klare biblische Antwort darauf. Aber sollst du in Großzügigkeit leben, in Demut und sollst du ein schlichtes Herz vor Gott haben? Absolut entscheidend, ja, ja, ja. Wie viel Zeit investierst du in deine Hobbys und in welches Hobby? Wir wissen, es gibt keine glasklare Regel, biblisch gesehen, die regelt, welche Hobbys du haben sollst und wie viel Zeit. Und okay, also es ist eine absolute Weisheitsfrage. Aber in all deinen Aktivitäten sollst du was? Gott die Ehre geben und seine Ehre suchen. Du sollst deine Sünde abtöten und gegen Sünde dich wappnen. Du sollst deinen Nächsten lieben. Wir kennen alle, in unseren Hobbys sollten wir diese Prioritäten absolut an die erste Stelle setzen. Ja, egal, was wir für Hobbys haben. Noch ein letztes Beispiel. Wie genau gestalte ich meine Ernährung? Es wird hier sicherlich unter uns legitime Unterschiede geben. Ist das okay? Absolut. Aber sollst du dein Essen in aufrichtiger Dankbarkeit und Wertschätzung deines Körpers, den Gott dir gegeben hat, zu dir nehmen? Die Antwort ist natürlich ja. Also, Jesus lenkt die Aufmerksamkeit auf das Objektiv Große, das auch in unserem Leben groß werden soll. Und von dieser Brille oder durch diese Brille betrachtet er die Praxisfragen. Liebe zu Gott und gerecht zu handeln. Das sind die zwei Dinge, die er nennt. Das ist nicht interessant. Liebe zu Gott und gerecht handeln. Liebe zu Gott, Liebe zum Nächsten. Es ist ein Symptom eines fehlgeleiteten Lebens, wenn ich ständig Dinge nach außen richtig machen will und ich dabei nicht in bewusster Liebesbeziehung und unter der Leitung nicht nur des Buchstabens des Gesetzes lebe, sondern auch des Geistes dieses Gesetzes. Das ist das erste Symptom. Und das zweite Symptom, religiöser Status dient weltlichem Glanz. Das ist das zweite Symptom einer scheinheiligen Frömmigkeit. Wenn religiöser Status, in dem Fall der Pharisäer, weltlichem Glanz dient. Das ist die zweite Wehe-Aussage in Vers 43. Die Pharisäer liebten das Ansehen der Menschen. Und es ist ein wirklich erstaunliches Paradox, eine irgendwie was wir schwer auflösen können, aber es ist da, ein realistisches Paradox. Wenn ich gesetzlich werde, das heißt, wenn ich mich an bestimmte Regelabläufe festkette und sie absolut mache, dann sieht es nach außen aus, als sei ich ein richtiger Eiferer für Gott. Aber ganz oft dient es letztlich meiner eigenen fleischlichen Befriedigung, müssen wir wirklich so sagen. Es dient sehr oft dem, dass ich mich selber aufblase in meiner, ja, geistlichen Größensucht. Die Pharisäer liebten es, ihre religiöse Stellung als Vorwand zu gebrauchen, dass Menschen ihnen Ehre darbrachten. Wehe einem Pastoren, wirklich ein großes Wehe einem Pastoren oder Ältesten, jemand, der Verantwortung in Gottes Gemeinde trägt, vor anderen, nach außen hin, der sein Amt genießt, weil er dafür Ansehen empfängt. Und genau das ist das Resultat einer Gottesbeziehung, die eigentlich keine ist. Wenn ein Glaube da ist, der eigentlich keiner ist, eine Gottesfurcht, deren Kraft verleugnet wird, wie Paulus das in 1. Timotheus sagt. Ein Glaube, der sich mit Äußerlichkeiten zufrieden gibt. Aber das gilt auch für dich. Bleib nicht nur an dem Pastor und dem Ältesten hängen, auch wenn er der Erste ist, der hier zu Gericht geführt wird. Auch für dich als gewöhnlicher Christ stellt sich die Frage, sättigst du dich so richtig mit der Anerkennung, die du von anderen Menschen bekommst? Sättigst du dich darin, gelobt zu werden? Oder lebst du aus dem Wissen darum, dass Gott dich anerkennt in Jesus? Versuchst du dich zu sättigen durch Menschenlob oder bist du mit dem zufrieden, was Gott über dich sagt in Jesus? Drittes Symptom: Gottes Wahrheit wird auf Distanz gehalten und verworfen. Die fünfte Wehe-Aussage findet ihr in Verse 47 bis 51, ist am längsten und behandelt die, habt ihr gemerkt, die Ermordung der Propheten Gottes im Alten Testament. Die wurden verfolgt und ermordet und Jesus redet darüber etwas länger. Er wirft ihnen vor, eure Väter, also Israel im Alten Testament, und ihr wolltet Gottes Botschafter konsequent loswerden. Er sagt, es gibt eine lange Geschichte, dass Gott Botschafter schickt, das sind Propheten, die Gottes Wort zu Gottes Volk sprechen und es oftmals in zurechtweisender Weise. Und Gott hat sie gesandt und ihr wolltet sie konsequent loswerden. Damals wie heute. Was macht ein Prophet? Ein Prophet ist da, um Gottes Volk die Möglichkeit zu geben, umzukehren. Gottes Propheten sind Gottes Gnadenruf. Kehrt um. Es läuft nicht richtig in eurer Beziehung zwischen mir und euch. Das haben wir vorher in einem Text der Schriftlesung gesehen. Gott schickt Propheten, um Sünden zu benennen und den Weg zu wirklicher Erneuerung in der Beziehung zu Gott zu weisen. Aber das Problem ist, wenn der Glaube nur an Äußerlichem hängt, dann vertragen wir den Bußruf nicht wirklich. Denn ein wirklicher Bußruf, der fordert wirkliche Umkehr. Und es gibt eine allergische Reaktion auf diese, ja, herausfordernde Wahrheit, wo unser Glaube nur durch Äußeres definiert ist. Man hält die echte Wahrheit und dann auch die Botschafter dieser Wahrheit auf Distanz. Der Apostel Paulus beschreibt sich ja selber einmal als Botschafter Christi, der seine Aufgabe darin sieht, Menschen zuzurufen: Lasst euch versöhnen mit Gott. 2. Korinther 5. Das ist meine Aufgabe. Dürft ihr euch auch immer wieder vor Augen führen, was ist eigentlich die Aufgabe dieses Mannes, der da vorne steht und euch hoffentlich immer wieder zulächelt und den Gottesdienst übernimmt und leitet und all diese Dinge macht, die nach außen hin sichtbar sind. Was ist seine Aufgabe? Müsst ihr euch bewusst vor Augen führen, auch wenn ihr in den Gottesdienst kommt. Meine Aufgabe ist eigentlich ganz leicht, euch Jesus zu zeigen und euch zu Jesus zu führen. Und zwar jeden von euch, egal wo ihr steht. Und es ist ein Zeichen großer Gefahr, wenn wir als Gemeinde, wenn vielleicht Gemeindeleitung und auch wenn die Gemeinde als solche Gottes Wahrheit auf Distanz hält, wenn wir es nicht an uns ranlassen, wenn wir uns immer irgendwie nahe daran vielleicht aufhalten, aber wenn es ums entscheidende Bußetun geht, wenn wir dann sagen, das kann ich nicht ertragen, das kritisiert mich zu sehr. Jesus misst unsere geistliche Gesundheit an der Bereitschaft, seine Boten und seine Botschafter aufzunehmen. Daran misst Jesus unsere geistliche Gesundheit. Und das führt uns direkt ins vierte und letzte Symptom. Und das taucht hier mehrfach auf, deswegen habe ich es ein bisschen zusammengezogen. Und ich nenne es so, Symptom Nummer 4, ganz entscheidend, mangelnde Erkenntnis Gottes unter den Leitern von Gottes Volk hindert richtige Unterweisung anderer. Ja, also mangelnde Erkenntnis Gottes unter Leitern hindert richtige Unterweisung anderer. Es ist ein besonders verheerendes Symptom, wenn eine Gemeindeleitung nur nach außen hin einen Schein abgibt, einen Schein echter Gottesfurcht, einen Schein echten Glaubens. Denn die Herde, die einem Hirten oder einem Leiter in der Gemeinde anbefohlen ist, leidet darunter. Sie leidet darunter, wenn ein Gemeindeleiter geistlich krank oder tot ist. Seht ihr in Vers 46, ihr belastet die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten, also ihr legt ihnen vieles auf, was sie zu befolgen haben. Ihr legt ihnen ein großes Joch auf und selbst rührt ihr die Lasten nicht mit einem eurer Finger an. Also diese Schriftgelehrten bündelten andere große, schwere Regelwerke auf, die sie selbst gar nicht tragen konnten oder wollten. Stell dir mal einen Vater vor, der von seinem Kind so richtig viel fordert, der große Ansprüche an seinen Sohn oder seine Tochter hat, aber der im Geheimen sich kein bisschen um seine eigenen Regeln schert. Und wenn wir sowas hören, dann entrüsten wir uns automatisch und denken uns, was für ein Unrecht. Wie kannst du nicht mal es versuchen, so zu leben, wie du es von anderen forderst, wie du es von deinen Kindern forderst und hier in dem Fall, wie du es von den Menschen, die dir anvertraut sind, die du leiten sollst, wie du es von ihnen forderst. Aber so war das Problem. Diese geistlichen Anführer kannten die Liebe Gottes nicht und bauten rein äußerliche Regelwerke auf. Und das übergeht eine entscheidende Wahrheit, der wir uns immer bewusst sein müssen, wenn wir an Gottes Gesetz denken. Jedes Mal, wenn du an Gottes Gesetz denkst, solltest du irgendwo diesen Gedanken ganz nah bei dir haben. Oder Gottes Gebote. Gottes Gesetz können wir niemals trennen von Gottes Person. Gott ist ein Gott in drei Personen, aber ihr wisst, was ich meine. Also, wir können Gottes Gesetz niemals von Gott selbst trennen. Was passiert, wenn wir Gottes Gesetz von Gott selbst trennen? Gottes Gesetze haben nicht wirklich was mit einer Beziehung zu tun. Gottes Gesetze und seine Gebote wirken dann willkürlich. Sie wirken vielleicht irgendwie nicht wirklich gut. Aber wenn wir wissen, dass Gottes Gesetz immer von seinem Charakter rausfließt, wenn es immer ein Ausdruck seiner Liebe ist, ein Ausdruck seines Wesens, dann wissen wir, dass Gottes Gebote die Gebote eines guten Gottes sind, nicht willkürliche Verordnungen. Und deswegen ist echter Gehorsam gegen Gottes Gebote niemals ein rein äußerliches Ding, kann es gar nicht sein. Denn diese Gebote finden in einer Liebesbeziehung, in einer lebendigen Beziehung mit Gott statt. Und wegen dieser verführerischen Leitung anderer vergleicht Jesus seine Adressaten dann in Vers 44 mit unmarkierten Grüften, Gräbern. Und was passiert mit diesen Gräbern damals? Wenn sie nicht markiert wurden, dann stolperten Leute leicht. Und auf einmal, übrigens Gräber waren unrein für Juden, also was man meiden musste und deswegen musste man es markieren. Aber er sagt, ihr seid letztlich wie Gräber, über die Leute drüber stolpern. Sie wissen gar nicht, wer in euch vor ihnen steht. Sie wissen gar nicht, mit wem sie es zu tun haben. Sie folgen euch blind und wissen nicht, zu was für einer Verwesung, geistig gesprochen, sie sich verleiten lassen. Das ist eine ganz ernüchternde Lektion für jeden Gemeindeleiter. Wir hatten vor kurzem eine Ältestensitzung und wir besprachen 1. Korinther 13, das bekannte Liebeskapitel, das wir vermutlich alle kennen. Und mir sind die Worte von Pastor Phil von damals so hängen geblieben. Er hat gesagt, dem Sinn nach, als Gemeindeleiter kann man eine ganze Menge tun für die Gemeinde, in der Gemeinde, das, was nach außen hin sichtbar ist, ohne Liebe. Und das Verheerende ist, dass die Leute, die unter deinem Dienst stehen, dich vielleicht damit laufen lassen. dass es eben nicht so ist, dass wenn ein Gemeindeleiter auftritt und eigentlich komplett fehlgeleitete Motive hat, dass es gleich dazu führt, dass alle Finger auf ihn gezeigt werden und er verbannt wird. Sondern du kannst eine Menge tun, ohne Liebe zu zeigen, und die Leute werden dich damit laufen lassen. Eine verheerende Situation, wie Gräber, über die man unverhofft stolpert, ohne dass man es im Anfang weiß. Und dann noch die letzte Wehe-Aussage in Vers 52, die passt noch zu diesem Symptom. Fasst Jesus das Ganze nochmal so zusammen, und das führt uns dann auch zur Lösung hin. Ihr habt, das ist das Letzte, was er hier sagt, ihr habt den Schlüssel der Erkenntnis weggenommen. Den Schlüssel, damit andere reingehen können, habt ihr weggenommen. Ihr selbst seid nicht hineingegangen und ihr habt die, die hineingehen wollten, gehindert. Weil eure Wurzel nicht gesund ist, verliert euer Dienst seinen Wert. Ihr seht sehr religiös aus, aber ihr seid sozusagen, um nochmal ein anderes Bild zu gebrauchen, wie ein schön dekoriertes Fachwerkhaus, von dem wir immer wieder viele sehen und uns daran freuen, ein richtig schön gemachtes, also eine schön gemachte Fassade eines Fachwerkhauses, das aber nicht bewohnt werden kann, weil es innen bröckelt oder weil es voller Schadstoffe ist. Was für ein Wert ist denn bitte da? Außer, dass es eine schöne Fassade hat, aber nicht die Funktion, nicht die wertvolle Funktion, die ein Haus zu erfüllen hat, erfüllen kann. Und der Weg zur Lösung dieser ganzen Fehlentwicklung wird uns hier schon angedeutet. Euch fehlt die Erkenntnis, sagt Jesus. Denkt nochmal zurück ganz am Anfang, was Jesus gesagt hat, was sie übergangen sind. Die Liebe Gottes und das Recht. Nun sagt Jesus, euch fehlt die Erkenntnis. Und es passt, glaube ich, gut zusammen. Er sagt es ganz am Anfang und jetzt am Ende. Am Anfang war das Problem, ihr habt nicht die Liebe Gottes und das Recht. Und jetzt sagt er, euch fehlt die Erkenntnis. Und wenn wir das Ganze nochmal zusammenmischen und letztlich in Konsequenz sehen, was fehlt ihnen? Ihr kennt Gott nicht. Ihr kennt Gott nicht. Das ist das Problem. Euer Dienst ist wertlos, weil ihr Gott nicht kennt. Und das führt zum letzten Punkt der Lösung. Was ist die Lösung? Erkenne und lebe vor dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Erkenne und lebe vor dem Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Wenn wir erkennen, dass unser Gläubigsein mehr vom äußeren Glanz lebt als den richtigen inneren Motiven. Vielleicht erkennst du das, wenn du in dein Leben schaust. Gibt es dann Hoffnung für uns? Und die gute Antwort ist, ja, es gibt Hoffnung. Es gibt Hoffnung für Pharisäer, wie es Hoffnung für Sünder gibt. Es gibt Hoffnung für scheinbar religiöse Eiferer, die geistlich tot sind, genauso wie für die, die kommen und um Gnade bitten und sich ihrer Schuld bewusst sind. Und diese Hoffnung für dich liegt nicht in einer Veränderung deines Verhaltens. Und wie gut ist es, das zu hören? Was müsste ich alles probieren und rumschieben in meinem Leben, um letztlich mit Gott ins Reine zu kommen, wenn es an meinem Verhalten läge, wenn ich einfach nur die richtigen Veränderungen treffen sollte und dann es probiere und es klappt nicht? Die wirkliche Lösung liegt darin, durch Glauben von Angesicht zu Angesicht Gott zu begegnen. Gott zu erkennen, wie er wirklich ist, das haben diese religiösen Anführer verpasst. Und das ist irgendwie die Ironie hier, denn Jesus ist der große Diagnostiker und der die Symptome sozusagen auflistet und sagt, was das große Problem ist. Und wenn die Leute vielleicht zu diesem Zeitpunkt sich die Frage stellen würden, was ist die Lösung? Dann würde Jesus sagen, die Lösung steht vor euch. Ich, der die Diagnose ausspreche, bin auch der, der Heilung bringen kann. Jesus verurteilt diese Anführer aufs Schärfste für ihre selbstzentrierte Religion, für die er selbst die Lösung ist. Wie ist Jesus die Lösung? Für menschengemachte und gesetzesbasierte, gottlose letztlich Religion. Jesus selbst ist dieser Gott, den diese Menschen nicht kennen. Jesus ist Gott ins Fleisch gekommen, die große Wahrheit, die wir bekennen. Jesus im Fleisch geboren, als Mensch auf diese Welt gekommen. Er verkörpert Gott nicht nur in ganzer Fülle, weil er selbst Gott ist, sondern auch in einem Leben, das er lebt, das Gott wirklich gefällt, in einem Leben, dessen Gegenteil wir hier bei diesen Pharisäern sehen. Jesus kann uns freimachen von einer Fake-Religion. von einer Fake-Religion, die sich letztlich ohne Liebe zu Gott und dem Nächsten nur darum dreht, wie toll ich vor den Augen anderer aussehe. Denn darum geht es doch so oft. Oder vielleicht in meinen eigenen Augen glänzen kann. Davon kann uns Jesus frei machen, indem er unsere Unfähigkeit selber auf sich nimmt, Gottes Gunst zu verdienen und sich unserer Schwachheit annimmt. Jesus stirbt, um dir die Beziehung mit Gott zu ermöglichen. Und zwar nicht eine Beziehung, die tot ist, sondern eine lebendige Beziehung. Und eine lebendige Beziehung ist was? Es ist Gemeinschaft, das Kennen des Gegenübers, das Kennen Gottes. Und aus dieser Erkenntnis Gottes fließt dann die Kraft, so zu leben, wie es für ihn zu seiner Ehre dient. Nicht als Konstrukt, nicht als Fake-Religion, sondern Gott zu kennen als echten Gott, als lebendigen Gott, als Vater und als wahrhaftigen Gott, der redet und auf den ich antworten kann und der mir meine Schuld zeigt und der mir wirklich tief auch zeigt, was in meinem Leben schiefläuft und der mir sagt, du kannst es nicht alleine tun, sondern du musst aus Gnade leben und der mir dann seinen Geist gibt, um mir zu zeigen, was das Ziel dieser Beziehung ist. Das ist die Radikalität Jesu, denn er verwurzelt uns in Gott, sodass unser Leben mit ihm echt ist. Amen. Lasst uns gemeinsam beten. Unser Vater, wir danken dir für jede Zurechtweisung aus deinem Wort. Bitte lass sie uns in unserem Herzen auffassen an diesem Morgen, damit wir darauf antworten können. Und dass dein Wort die Frucht wachsen lässt, die aus einer gesunden Wurzel echte Erkenntnis Gottes hervorwächst. Lass das wahr sein für jeden von uns, zu deiner Ehre und in Jesu Namen. Amen.